Das ist der dritte Teil einer Geschichte darüber, was passiert, wenn der Staat seinen Bürgern fremd wird. Wenn die Politik ein Projekt mit aller Macht durchsetzen will und die Bürger verzweifelt versuchen, das zu verhindern. Das Projekt ist die atomare Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf in den 80er Jahren. In den ersten zwei Folgen haben wir Irmgard Gietl kennengelernt, die mit Ende 50 zum ersten Mal demonstrieren gegangen ist, und Wolfgang Nowak, der zusammen mit seinen Mitstreitern von der Bürgerinitiative Schwandorf den friedlichen Kampf gegen die WAA aufgenommen hat. Und wir waren dabei, wie der Konflikt eskaliert ist. Mit Schlachten am Bauzaun der WAA, Steine werfenden Demonstranten und dem krassen Polizeieinsatz im Oktober 1987, als eine Berliner Polizeitruppe wahllos auf Oberpfälzer Bürger einschlägt.
Ich habe eine ganz andere Achtung gehabt vor der Polizei zuvor. Ich habe gesagt, das sind Menschen, die darauf achten wollen, dass unsere Gesetze gehalten werden, dass das alles in Ordnung geht. Aber nicht so, dass man Menschen verprügelt und schlägt, wenn man es braucht.
In dieser Folge wechseln wir die Perspektive. Wie ist es, auf der Gegenseite zu stehen? Wie ist es, beschimpft und mit Steinen beworfen zu werden, von den Bürgern, die man doch schützen soll? Und warum wurde die WAA am Ende eigentlich aufgegeben? Das ist die Wackersdorf-Story. Heute mit Teil 3, ausgebrannt. Es ist gar nicht so einfach, einen Polizisten zu finden, der mit uns sprechen will und darf. Viele der damals jungen Bereitschaftspolizisten sind heute noch im Dienst und dürfen nur mit einer Genehmigung des Innenministeriums mit Journalisten sprechen. In Regensburg haben wir schließlich Glück. Das Polizeipräsidium vermittelt uns ein Gespräch mit Michael Hinrichsen. Der ist heute der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft in der Oberpfalz. Hinrichsen wird im Herbst 1986 nach Wackersdorf verlegt. Dann ist er monatelang im Dauereinsatz. Nach den Pfingstkrawallen wird eine Truppe von 60 Beamten aufgestellt, die das Gelände rund um die Uhr bewacht.
Du bist aus der Gegend, du wächst mit den Leuten auf, die dann auf einmal auf der anderen Seite stehen, die ihren Unmut kundtun, die sagen können, wie ja, nein, danke, wie ja, stopp. Du bist Polizist, du hast da deinen Eid geschworen, du hast eine Verpflichtung. Und es waren ganz viele von uns, die, wären sie nicht Polizist gewesen, auf der anderen Seite gestanden wären.
Michael Hinrichsen steht bei einigen Demonstrationen sogar seinem eigenen Onkel gegenüber, seinen Nachbarn und Bekannten.
Wir waren ja aus Sicht der Demonstranten die Vertreter derer, die eine WAA wollen. Es war ja vollkommen falsch. Es waren ja bei uns nicht nur WAA-Befürworter, ganz im Gegenteil. Aber wir waren natürlich das Feindbild.
Es gibt Polizeivideos von Pfingsten 86, die das Geschehen aus dem Blickwinkel der Polizisten zeigen. Wenn man sie ansieht, versteht man etwas besser, wie sich die Beamten in diesen Momenten gefühlt haben müssen. Wenn die Steine auf einen zufliegen, wenn Vermummte mit Zwillen auf einen schießen, wenn der Molotow-Cocktail auf der Windschutzscheibe des Polizeiwagens zerplatzt und in Flammen aufgeht.
Ich denke, da ist zum Teil dann Angst dabei. Du bist vorgewarnt, da kommt jemand, der ist höchst aggressiv. Du hast das Schutzschild, ja, das rettet dich in gewissen Teilen. Wir alle haben genügend kaputte Schutzschilde gesehen in unserer Laufbahn. Du kannst damit nur kleine Dinge verhindern und es macht natürlich auch Angst und lässt dich gespannt auf sowas warten. Und ich denke, dass jeder, der dann in der Situation sagt, da kommt jemand, der so massiv aggressiv ist, dass man sich halt angespannt entsprechend vorbereitet und dann vielleicht auch entsprechend schnell, entsprechend massiv reagiert.
Der 10. Oktober 87 ist der letzte der ganz großen Zusammenstöße in Wackersdorf. Großdemos direkt am Gelände werden nicht mehr genehmigt. Und die Anti-WAA-Bewegung schafft es nie wieder, so viele Menschen zu mobilisieren wie im Tschernobyl-Jahr 1986. Der Widerstand geht trotzdem weiter. Jedes Wochenende gibt es Andachten am Martal, immer wieder auch Protestaktionen am Bauzaun. Für die Polizisten ist das eher zermürbend als tatsächlich gefährlich.
Es waren ja ganz viele kleine Dinge, Demonstrationen oder solche Geschichten, wo nicht diese Massen da waren, trotzdem viele Leute, wo man sich Nase an Nase gestanden ist, wo vielleicht einmal einen Schubs gab, aber das war's dann. Da wurde ich nicht geprügelt, da ist einmal ein Stein geflogen, weil irgendjemand im Hintergrund gesehen hat, ja, jetzt kriegt mich keiner, jetzt kann ich mal. Also wir waren eigentlich immer auf diese Aggressivität vorbereitet, aber im Kleinen.
Dabei sollte man nicht vergessen, dass die meisten Proteste in Wackersdorf völlig friedlich sind. Oft geht die ganze Familie demonstrieren. Irene Maria Sturm vom Anti-WAA-Büro Schwandorf hat Fotos aus dieser Zeit aufgehoben. Sonntagsausflüge zum Bauzaun oder Faschingsspaziergänge mit maskierten Kindern. Dass Eltern ihre Kinder mit auf die Demos nehmen, dafür gibt es viel Kritik von Polizei und Politikern.
Die Kinder waren sogenannte verbotene Schutzwaffen. Also es wurde behauptet, die Eltern gehen mit den Kindern zum Bauzaun und schieben die Kinder vor, wenn die Wasserwerfer oder was auch immer, dann würden wir uns durch die Kinder schützen. So ein Irrsinn, so ein Blödsinn.
Wir hatten natürlich den Eindruck, immer dann, wenn was passiert ist, dann waren die Kinder an vorderster Front. Und dann passieren Steinwürfe und dann stehen Leute mit Kindern da. Dann kannst du nicht mehr agieren oder nicht mehr so reagieren, dass du sagst, ich stürme jetzt mal durch die Horde durch, um irgendjemanden zu kriegen, wenn da vorne 2, 3, 4, 5 kleine Kinder in den Armen der Mutter sind oder dazwischen stehen. Da ist jeder sehr, sehr vorsichtig.
Ich habe dann meinen Kindern einen Umhang genäht mit der Aufschrift, ich bin eine verbotene Schutzwaffe.
Auch das ist auf einem der Fotos von Irene Maria Sturm zu sehen. Ihre Tochter Anna Maria, 4 Jahre alt höchstens, in dem Umhang mit der Schutzwaffenaufschrift. Heute ist Anna Maria Sturm Mitte 30 und Schauspielerin. Ihr nächstes Projekt ist ausgerechnet ein Spielfilm über Wackersdorf, in dem sie selbst eine Anti-WAA-Aktivistin spielt.
Also es war ja so, dass meine Mutter uns nie irgendwo mitgenommen hat, wo sie wusste, wir waren ja kleine Mädchen. Also die hat uns jetzt nie so eine Gefahr ausgesetzt, im Getümmel irgendwie von so einem Stein getroffen zu werden. Oder mit Gas wurde da ja auch gearbeitet. Da waren wir nie dabei. Was ich jetzt blöd gefunden hätte, wenn ich jetzt irgendwie gezwungen worden wäre, irgendwie gegen Polizisten zu laufen und die irgendwie mit dem Stock zu schlagen oder sowas. Das musste ich nie tun.
Der Kampf um Wackersdorf wird nicht nur am Bauzaun geführt. In Neuenburg vorm Wald werden die Einsprüche gegen die Baugenehmigung der WAA verhandelt. In einem Städtchen, das keinen Bahnhof hat und keine Halle, die groß genug wäre für die 3000 angereisten Antragsteller. Schließlich quetschen sich die WAA-Gegner in die viel zu kleine Stadthalle. Auf dem Podium steht ihnen ein schwitzender, nervöser und heillos überfordert wirkender Mann in einem weißen Hemd gegenüber. Der Ministerialrat Rudolf Mauker aus dem Umweltministerium. Über ihn ergießt sich der ganze Unmut der Oberpfalz.
Die Anträge auf Verlegung bzw. Aussetzung des Erörterungstermins werden abgelehnt.
Herr Mauker, da fängt es doch schon wieder an, unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten windig zu werden. Ja?
Ach, lassen Sie doch Ihre rechtsstaatlichen
Gesichtspunkte. Herr Mauker, bitte, nun lassen Sie mich doch bitte mal ausreden. Also Herr Mauker, ich muss sagen, ich bin doch gelinde gesagt erstaunt, dass Sie mir hier ins Wort gefallen sind und mir gesagt haben, dass ich doch mein Argument mit der Rechtsstaatlichkeit weglassen soll. Also ich finde, dass...
In diesem Zusammenhang.
Im Vorfeld der Anhörung war ein internes Dokument des Technischen Überwachungsvereins TÜV an die Öffentlichkeit gedrungen. Die sogenannten goldenen Regeln. Eigentlich sollte der TÜV ja die technische Sicherheit der WAA prüfen. Doch das Dokument legt nahe, dass die Entscheidung längst getroffen ist. Und zwar im Sinne der Staatsregierung. Das Dokument beschreibt detailliert, wie sich die TÜV-Gutachter bei solchen Erörterungsterminen verhalten sollen. Punkt 1. Nicht der Behörde widersprechen. Punkt 5. Anderen Gutachteraussagen nicht widersprechen, auch wenn sie falsch waren. Auch Landrat Hans Schuirer und Irene Maria Sturm vom Anti-WAA-Büro sind an diesem Tag in Neuenburg.
Also es war einfach eine reine Schauveranstaltung, sonst gar nichts.
Man hat ganz deutlich gesehen, was bei einem Erörterungstermin rauskommen soll, nämlich gar nichts. Es soll rauskommen, die WAA ist wunderbar und die kann genehmigt werden und niemand wird gefährdet und geschädigt.
881.000 Unterschriften hatten die WAA-Gegner gesammelt. Vergeblich. Die Baugenehmigung wackelt zwar zwischenzeitlich, doch die Atomfirma DWK schafft es jedes Mal, mit Teilgenehmigungen weiterzubauen. Trotzdem glaubt Irene Maria Sturm, dass die Verhandlung in Neuenburg der Anti-WAA-Bewegung zumindest ein wenig geholfen hat.
Durch die Berichterstattung, die ja bundesweit erfolgte von den einzelnen Tagen, haben immer mehr Menschen erfahren, was da eigentlich los ist in Wackersdorf, was man da eigentlich machen will, dass man mitten im Wald eine Plutoniumfabrik hinbauen will und nicht nur eine Plutoniumfabrik, sondern auch eine Fabrik, wo radioaktive Stoffe verbrannt werden, die über einen 200 Meter hohen Kamin wieder an die Umgebung abgegeben wird. All das wurde bekannt und bekannter und das hat uns im Widerstand unheimlich geholfen.
Immer wieder versuchen die WAA-Gegner mit Klagen und Prozessen den Bau der Anlage zumindest zu verzögern. Die besten Chancen dafür hat Michael Mayer. Ihm gehört ein Waldstück direkt neben dem WAA-Gelände. Er fürchtet, dass sein Land und das Grundwasser verseucht werden könnten. Mit Hilfe der Bürgerinitiativen klagt er gegen den Bebauungsplan. Ursprünglich hatten noch mehr Nachbarn der WAA die Klage mit eingereicht. Doch dann kauft die Betreiberfirma DWK nach und nach den Nachbarn die Grundstücke ab, angeblich für mehrere Millionen Mark. Doch Michael Mayer verkauft nicht.
Der Herr Mayer, der hat die Grund und Boden und andere haben Grund und Boden für gutes Geld an die DWK veräußert. Er war standhaft und hat gesagt, das macht er nicht. Er wäre auch über Nacht zum Millionär geworden. Hat er nicht gemacht, sondern er war aufrichtig, er hat für seine Heimat gekämpft und das halte ich ihm wirklich zugute. Ein toller Mann.
Michael Mayer ist so ein bisschen der vergessene Held des WAA-Widerstandes. Er ist keiner, der große Reden schwingt. Vor Gericht vertritt ihn ein Anwalt, den die Bürgerinitiative bezahlt. Er selbst hätte das Geld nicht. Michael Mayer hat früher im Braunkohletagebau geschuftet. Er lebt von Arbeitslosenhilfe. Wolfgang Nowak von der Bürgerinitiative Schwandorf erinnert sich, dass es der Widerstand ohne Michael Mayer viel schwerer gehabt hätte. Denn erstens gehört ihm das Gelände, auf dem das Franziskusmartal errichtet wird, der zentrale Treffpunkt des christlichen Widerstands, und zweitens kämpft er den Prozess gegen die WAA bis zum Ende durch.
Es war ein einfacher Mensch. Er hat gesagt, wenn ich es mache, dann mache ich es. Und die DWK konnte ihn nicht kaufen. Andere drei Kläger sind umgefallen. Der Michael Mayer hat standgehalten.
Die Klage hat Erfolg. Anfang 1988 hebt der Bayerische Verwaltungsgerichtshof den Bebauungsplan für die WAA auf. Doch Überraschung. In Wackersdorf wird einfach weitergebaut. Wie geht das, fragen sich die WAA-Gegner. Wie kann das legal sein? Möglich wird der Weiterbau der WAA nur, weil der Bundestag im Vorjahr ein neues Gesetz für genau diesen Fall erlassen hat. Anlagen zur Entsorgung radioaktiver Abfälle bekommen eine Art baurechtliche Sonderbehandlung. Spätestens da stellt sich bei manchen WAA-Gegnern ein Gefühl der Ohnmacht ein. Man kann ja eh nichts machen. Nicht auf der Straße, nicht am Bauzaun und nicht vor Gericht. 7 Jahre hat der Widerstand einen erstaunlich langen Atem bewiesen. Doch wie lange wird er noch reichen? Dann kommt der 3. Oktober 1988 und auf einmal ist wieder alles anders. Polizist Michael Hinrichsen fährt an diesem Tag mit einem Kollegen Streife auf dem WAA-Gelände. Wie jeden Tag, seit Monaten, obwohl nichts los ist in Wackersdorf. Die beiden machen das Autoradio an.
Franz Josef Strauß ist tot. Er starb heute Mittag im Regensburger Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, in das er nach einem Kreislaufkollaps am Samstag eingeliefert worden war. Franz Josef Strauß wurde 73 Jahre alt.
Der Kollege, der mit mir im Fahrzeug saß, wir haben beide gesagt, jetzt ist die WAA tot. Und ich könnte jetzt sagen, jetzt ist die WAA tot. Für uns war das eine Erleichterung, nicht weil Strauß tot war. Aber für uns war klar, dass es ein Projekt Strauß ist. Und für uns war auch klar, wenn Strauß nicht mehr ist, dann besteht zumindest die Chance, dass dieses Ding wegkommt, nicht gebaut wird, anders wird und vielleicht nicht mehr so wird, dass wir rund um die Uhr da drum fahren müssen.
Schon bald schwirren erste Gerüchte durch die Oberpfalz. Die Franzosen hätten angeboten, die Wiederaufarbeitung für Deutschland zu übernehmen, und zwar viel billiger. Doch zunächst gibt es keinen Schlussstrich für die WAA, nur seltsam ausweichende Statements von Bundeskanzler Helmut Kohl.
Wir kommen es dabei auch darauf an, dass wir im Einvernehmen mit dem Freistaat Bayern diese Entscheidungen treffen.
Max Streibel wird Ministerpräsident. Zur WAA will er erstmal nicht viel sagen. Die bayerische Staatsregierung sei dafür ja auch überhaupt nicht zuständig. Schließlich sei die WAA eine Anlage des Bundes. Im Klartext, Streibel will das unpopuläre Projekt am liebsten loswerden. Monatelang wird hinter den Kulissen gedealt, zwischen der Bundesregierung, der Landesregierung und den Energiekonzernen. Im Juni 1989, 8 Monate nach dem Tod von Franz Josef Strauß, verkündet Streibel dann die Entscheidung.
In Wackersdorf wird es keine Wiederaufarbeitungsanlage mehr geben.
In der Küche bei uns zu Hause saß meine Mutter und ein paar Freunde noch, so ein paar Aktivisten, mein Vater. Und dann kam die Durchsage, die WAA wird nicht gebaut. Also es ist vorbei. Dann sind die aufgesprungen und haben geschrien und sich gefreut. Und das hat emotional ganz viel mit mir gemacht, weil ich gespürt habe, also jetzt ist irgendwas ganz Krasses passiert.
Natürlich war das für uns ein Freudenfest. WAA wurde nicht mehr gebraucht. Alles war umsonst. Man muss sich das mal vorstellen, 3,5 Milliarden damals noch D-Mark in den Sand gesetzt. Die ganze Kriminalisierung, die ganzen Anstrengungen, alles umsonst.
Landrat Hans Schürer ist auf einer Tagung, als er vom Aus der WAA hört. Sofort setzt er sich ins Auto und fährt nach Schwandorf. Dort treffen sich die WAA-Gegner am Marktplatz. Sektkorken knallen. Ein paar Aktivisten pilgern, wie so oft die letzten Jahre, zum Martal in der Nähe des Baugeländes. Die Euphorie ist grenzenlos.
Ja, wie wenn man nochmal geboren war. So ungefähr. Dann ist ein Stein vom Herzen gefallen. Also praktisch für alle Bürger hier.
Bei aller Freude über das Aus von Wackersdorf darf man eines nicht vergessen. Das eigentliche Problem bleibt weiter ungelöst. Wohin mit dem radioaktiven Müll? In den nächsten Jahren werden die abgebrannten Brennstäbe nach La Hague gekarrt. In eine Wiederaufarbeitungsanlage, in der es immer wieder Störfälle und Sicherheitsprobleme gibt. Und die immer noch strahlenden Reste der Wiederaufarbeitung kommen mit den Castor-Transporten nach Deutschland zurück. Im Zwischenlager Gorleben warten sie auf eine Entscheidung der Politik. Ein funktionierendes Konzept für die Entsorgung des Atommülls gibt es in Deutschland nicht. Bis heute. Die WAA wird nicht gebaut. Aber das Problem wurde dadurch nur verschoben, sagt der CSU-Politiker Peter Gauweiler.
Es war aber auch sehr bitter für die staatliche Seite. Ein paar hundert verletzte Polizisten und zum Teil sehr heftige Verletzungen. Und ich hatte, ehrlich gesagt, wie ich dann hörte, dass der Bundeskanzler Kohl ausgemacht hat, ach, das Wackersdorf braucht man jetzt nicht. Die erdbebensicheren Bauten, wir machen Wiederaufbereitung in den Wellblechhütten von La Hague. Ich hatte da ein richtiges Kotzgefühl.
Am WAA-Gelände wird der verhasste Bauzaun demontiert. Das ist das Ende der Festung Wackersdorf. Und die Polizisten, die jahrelang die WAA-Baustelle bewacht haben, können endlich abziehen.
Ich habe einen Bekannten, der immer sagt, es gibt bei der Polizei eine durch Wackersdorf geprägte Generation. Und ich glaube, die gibt es tatsächlich. Und ich glaube, wir haben viel gelernt, dass solche wichtigen Entscheidungen, die man durchsetzt, die man durchkämpft, die man durchstehen muss, wo Pfingsten passiert, wo man den Krieg mit Krieg, muss man ja fast sagen, Polizei, Bevölkerung irgendwann einmal erlebt. Und dann auf einmal sagt irgendjemand so, wir bauen das Ganze jetzt nicht und alles, was jetzt passiert ist, ist vollkommen umsonst gewesen. Ihr Kollegen, ihr Polizisten habt da umsonst Dienst gemacht, ihr habt euch umsonst mit den Leuten angelegt, ihr habt umsonst mit euren Nachbarn gestritten, ihr habt umsonst dort den Zaun geschützt und mit den Bürgern, mit dem normalen Volk Ärger gehabt. Das, denke ich, prägt auch politisch, wie schnell solche Dinge kippen können.
Auf dem WAA-Gelände entsteht ein Industriepark mit dem etwas wunderlichen Namen WTF Innovationspark. Und obendrein gibt es noch eine riesige Go-Kart-Bahn, ziemlich genau dort, wo an Pfingsten 86 die CS-Gasgranaten aufgeschlagen waren. Bund und Freistaat pumpen Milliardengelder in die Region. Entschädigung, sagen manche. Strukturpolitik könnte man es auch nennen. Und zwar eine, die deutlich mehr Arbeitsplätze geschaffen hat, als durch die WAA entstanden wären. Wer heute am WAA-Gelände unterwegs ist, findet nur noch wenige Hinweise auf die Kämpfe vor 30 Jahren. Das ehemalige Brennelementelager wird jetzt von BMW genutzt. Immerhin steht am Eingang eine Tafel mit Informationen zur WAA. Im Martal am Waldrand hängt ein vergilbtes Foto von Michael Mayer, dem Anwohner, der gegen die WAA geklagt hatte. Und auch politisch hat der Widerstand erstaunlich wenig Spuren hinterlassen, sagen Wolfgang Nowak von der Bürgerinitiative Schwandorf und Pfarrer Leo Feichtmeier.
Der Oberpfälzer sagt, man braucht nicht denken, das ist so schön, man macht CSU und die werden es schon machen. Gut, es ist schade, wir haben es gesehen in Wackersdorf, wie es wirklich läuft, aber viele Leute sind wieder zurück und keinen Stress mehr, Mittag Schweinebraten.
Sie wollen ihre Ruhe haben, wollen nicht weiter gestört werden, wollen auf ihre Volksfeste gehen, wollen beim Fernsehen gut unterhalten sein.
Ein paar wenig andere gab es, die sagen, ja, so kann es ja nicht weitergehen. Die Politik läuft doch falsch, die arbeiten gegen das Volk. Jetzt sieht man bei der Flüchtlingshilfe, die jetzt angelaufen ist, die letzten 3 Jahre, überall, wo sich so Helferkreise gründen, ist überall einer von der Bürgerinitiative mit vorn dran.
Es ist eben doch was geblieben vom Kampf gegen die WAA. Zumindest bei den besonders engagierten Bürgern von damals. Wolfgang Nowak hat gemeinsam mit anderen ein Recycling-Konzept entwickelt, das sogenannte bessere Müllkonzept. Außerdem betreibt er mit einer Bürgergenossenschaft Solaranlagen und sammelt in seinem Keller alle Dokumente zur Geschichte der WAA. Diese Sendung wäre ohne sein umfangreiches Privatarchiv so nicht möglich gewesen. Ex-Landrat Schuirer hat sein Disziplinarverfahren irgendwann dann doch gut überstanden. Er hat immer weiter gegen die Atomkraft gekämpft und ist inzwischen natürlich längst im Ruhestand. 2005 erhält er unter der rot-grünen Bundesregierung das Bundesverdienstkreuz. Und Irmgard Gietl, die Frau, mit der unsere Sendung begonnen hat? Sie ist inzwischen fast 90, aber sie engagiert sich noch immer ehrenamtlich für ihre Mitmenschen. Am Ende sitzen wir wieder bei ihr in der Küche. Sie blättert weiter in den Unterlagen, sieht sich Bilder von den Demonstrationen von damals an. Wir sprechen über die Atomkraft, über Fukushima und Gorleben und alles, was falsch läuft in der Gesellschaft. Und dann hält sie kurz inne und sagt,
jung bin ich wahr, ich sage dir noch ganz ehrlich, ich kann nicht weiter. Ja. Mein Mann, bevor er gestorben ist, hat er gesagt, mach bloß weiter. Du siehst, der Staat tut mit uns wirklich, was er will.
Gegen was würden Sie heute demonstrieren?
Gegen alles Unrecht. Und bei uns in Wackersdorf ist ganz viel Unrecht gelaufen. Ganz, ganz viel Unrecht. Mehr kann ich noch nicht sagen.
Das war die Wackersdorf-Story. Eine Sendung in 3 Teilen von Klaus Uhrig. Ton und Technik Susanne Harasim. Redaktion Till Ottlitz, Sprecher Burkhard Dabinus. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018. Falls Sie die ersten 2 Folgen verpasst haben, alle 3 Teile der Wackersdorf-Story finden Sie online unter unserem Sendungstitel Radio Doku auf brde-podcast.